Tag in die Runde. Das Launchpad schweigt, denn Xandi hat beschlossen, das Launchpad heute nur sehr, sehr selektiv einzusetzen. Als Zeichen von, Xandi, deiner Stimmung.
Ja, meiner, unserer. Ich weiß es nicht.
Ich weiß, also ich bin gar nicht so schlecht gelaunt, wie vielleicht man glauben könnte nach dieser, die Basketballwelt, da müssen wir uns ja jetzt nicht lange drum rum machen. Das Ereignis ist bekannt. Kobe Bryant ist da tödlich verunglückt mit seiner Tochter und noch 7 anderen Menschen. Grauenvolle Geschichte, das verhagelt natürlich so in der Basketballszene allen so ein bisschen die Stimmung, plus diesen Klimawandelwinter, den wir hier in München haben, mit Wind, Regen und 5 Grad, das ist auch ganz schlimm. Nicht so schlimm wie diese Tragödie natürlich. Ja, und Xandi hat auf das erste Mal in wie vielen Jahren auf guten Tag verzichtet. Aber du wünschst uns doch trotzdem einen guten Tag, oder?
Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Tag.
Ah, da ist er doch.
Allen Hörern und Hörerinnen.
Wir haben Nachrichten bekommen, ob wir einen Spezialpodcast machen zum Thema Kobe Bryant. Und da war unsere Meinung, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man mit Dirk Nowitzki spricht.
Stimmt.
Also was sollen wir jetzt groß Stimmen sammeln oder unsere eigenen schwülstigen Ergüsse hier preisgeben, wenn man nicht mit dem Blonden spricht. Wir haben es versucht gestern. Ich vermute, er hat die 91 Milliarden Anfragen bekommen. Ja. Ich habe auch keine Antwort bekommen von seinem Manager, der normalerweise da sehr zuverlässig ist. Insofern, da es auch, glaube ich, nur eine Social-Media-Reaktion, glaube ich, von Dirk gibt, ne? Also eine Geschichte bisher nur, vermute ich mal, dass er es da
sich auch geäußert, ja.
Dass er es darauf beruhen lässt erstmal und keine weiteren Geschichten oder Erinnerungen oder wie auch immer momentan zumindest teilen möchte.
Also ja, man kann natürlich schon drüber sprechen, weil was natürlich auf Kobe Bryant zutrifft, ist, dass er einfach, also besonders bei meiner Generation, man hat halt seine gesamte Karriere miterlebt. Also vom Draft weg, da war ich schon mittendrin im NBA-Thema, da kam der rein in die Liga, bis jetzt eben zu seiner Abschiedstour vor gut 3 Jahren und seiner letzten Saison und dem 60-Punkte-Spiel dann gegen Utah, was ja dann der große Abschluss war. Deshalb ist er natürlich schon extrem prägend für eine ganze Generation gewesen, weil du hast ihn halt aufwachsen gesehen. Der Typ kam mit 18 in die Liga und hat als erstes mal gleich einen Trade verlangt mit 18, wo man schon dachte, so, was ist denn los mit ihm? Wer ist das denn, dass der das macht in dem Alter? Und der will nur für die Lakers spielen, okay. Was war denn deine erste Erinnerung, wenn du zurückdenkst?
Ja, meine erste Erinnerung war, wenn der Typ so gut ist, wie dieses Draft-Szenario vonstatten gegangen ist. Ich meine, er wurde ja an 13 gedraftet und die haben ja von Charlotte und die haben ja da rumgemagelt mit Vlade Divac, der, wenn ich mich recht entsinne, da nicht so ganz begeistert war.
Ja, der wollte jetzt nicht direkt weg aus LA.
Genau.
Und wenn ich es auch richtig im Kopf habe.
Wenn ich mich so recht entsinne, also das war eine Zeit, das war genau die Rookie-Saison von Kobe Bryant, war das einzige Jahr in diesem Jahrzehnt, 90er Jahre, wo ich keine NBA kommentiert habe.
Ach, okay, wieso das?
Ich habe
meine Denkpause bekommen.
9 Monate lang bei einer Produktionsfirma gearbeitet, um den Geschäftszweig Business TV aufzubauen.
Okay.
No kidding. Also ich habe zum Ende der 9 Monate bin ich aber, ich muss fast sagen, heimlich. Mein Chef damals war da nicht so groß involviert, doch nach München geflogen, um NBA dann wieder nachts zu kommentieren.
Also du hast es vermisst natürlich.
In dieser Schlussphase dieser 9-monatigen Auszeit. Gut, aber das war genau die Rookie-Saison, die ich nicht kommentiert habe. Aber da war er ja auch noch nicht so gut.
Da war er noch nicht so gut, ja. Da war sehr viel unklar, wie das alles ausgehen wird mit ihm. Und ja, also erst im, ich glaube, im zweiten Jahr. Er hat auch super schlechte Playoffs gespielt in der Rookie-Saison.
In seinem allerersten Spiel hat er auch 0 Punkte gemacht.
Im allerersten Spiel hat er 0 Punkte gemacht. Ja, da gab es ein paar ganz frühe Playoff-Spiele auch, wo er Airballs geschmissen hat. Und ja, aber dann relativ schnell, war dann relativ klar. Also ich glaube, vor allem ab dem Jahr 2000, dass das ein absoluter Superstar ist.
Genau, also wir können natürlich stundenlang über Kobe Bryant reden, was wir nicht machen wollen, weil im Grunde allen Abtis ja doch relativ klar ist, um wen es sich handelt, und jeder hat seine eigenen persönlichen Erfahrungen damit. Wir haben gerade noch mit Greg Monroe gesprochen vom FC Bayern München. Vielleicht sollten wir da stellvertretend
9 Jahre NBA gespielt, viele Jahre gegen ihn auch.
Für viele, die ihn getroffen haben, ganz frische Interview-Eindrücke von Greg Monroe, der ja uns gerade erzählt hat, wie er es erfahren hat und wie seine erste Reaktion war.
Well, obviously through social media, probably like most people did. Immediate reaction, you're just in disbelief, you know, you just don't believe it. That was definitely my first reaction, you know. But at the same time, you know, that's just one of the things people don't usually joke around about. And so, you know, you're just in disbelief in the beginning.
Ja, das ist, glaube ich, allen von uns so gegangen. Ja. Das ist eine,
das wie hast du denn erfahren? Also das ist ja mittlerweile immer so, so eine gewisse Dynamik, wenn sowas passiert.
Also ich hatte tatsächlich meine Twitter-Timeline offen, hab da aber nicht so reingeschaut und parallel eine WhatsApp bekommen von unserem Birdman, von unserem Experten Alex Vogel, der schrieb ganz trocken, Kobe ist tot. Und ich war so 5 Sekunden, wo ich dachte, was meint er denn damit? Also so ungefähr Kobe Bryant kann er ja nicht meinen, denn der lebt ja. So, also ja. Was kann denn noch tot sein oder was kann Kobe heißen? Und dann habe ich aber auf meine Timeline geschaut bei Twitter, die ja links von meinem WhatsApp-Fenster war, und da lief dann schon einiges durch. Und konnte das auch erst nicht glauben. Also das hat dann ja, also ich habe ja so eine spezielle Basketball-Timeline noch, ne, so eine Liste. Und das hat gerattert, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also es kamen schon die ersten Spieler, ich glaube Luka Doncic war einer der allerersten, der was losgelassen hat. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann hat man natürlich den Rest des Abends damit verbracht, auf diese Timeline zu starren, um ehrlich zu sein.
Genau, und auf tmz.com die Updates.
Das ist ja eine ziemlich schwurbelige Webseite, ne? Das ist ja so ein mega Klatsch- und Tratschportal.
Ja, genau, das schon. Aber im Unterschied zum deutschen Medienmarkt, würde ich mal sagen, haben die halt handfeste Infos immer. Mhm. Also das TMZ ist ja ein riesen Outlet dort mit einer unglaublichen Power mittlerweile. Also die kaufen sich ja Infos. Also das ist ethisch nicht immer ganz korrekt. Also es gab ja auch Gerüchte, dass TMZ es hatte, bevor es die Familie so richtig wusste. Was natürlich auch Wahnsinn, heftig gewesen ist. Aber das habe ich nicht bestätigt. Es gibt dann immer so viel Gerüchte um solche Sachen. Aber TMZ...
Sitzen die da in L.A. auch, in Hollywood? Das macht ja, glaube ich, auch schon, was aus, ne? Weil schon, das ja direkt da passiert ist. Vielleicht haben die irgendwie auch so ein...
Ja, die haben ihre Informanten überall. Also Polizei. Genau. Die haben Polizeiinformanten. Also du hast ja auch wirklich jede Celebrity Crime Story dort bricht dort, wie sagt man?
Dort durch.
Genau. Und deswegen, das sind auch teilweise richtig gute Journalisten, die da sitzen bei denen. Also du hast auch sofort gesehen, die Infos, die sie, wie sie den Artikel aufgefüllt haben, als sie noch wenig wussten, weil da war alles, da war seine gesamte Karriere schon, stand da in 3 Absätzen noch dabei. Ja. Also wirklich und gut geschrieben. Und wenn man jetzt nach Europa schaut, was da für Fehler passiert sind, mit deutlich mehr Zeit in der Berichterstattung, also du hast uns ja auch auf einen aufmerksam gemacht, der Sportschau, also das ist ja wirklich Vogelwild gewesen.
Das war nicht Sportschau, es war die Sendung live nach 9.
Ah ja, genau, stimmt.
Die läuft nach 9 morgens in der ARD und dort war ein Beitrag, der beinhaltete, dass Kobe Bryant bei den Clippers gespielt hat und Doc Rivers sein letzter Coach war. Und da habe ich tatsächlich... auch an die ARD im Tweet,
die auch reagiert hat, dann
gesagt, dass das nicht geht. Das war nicht so. Und die haben tatsächlich ein paar Stunden später sich entschuldigt bei mir. Also haben eine Antwort geschrieben. Ich habe fast 400 Likes bekommen auf diesen Tweet.
Es ist natürlich schon auch bezeichnend. Ich meine, dass es dann immer so eine tragische Situation braucht. Aber irgendjemand hat dann geschrieben, auch auf Twitter, so, ja. Da sieht man mal wieder, dass deutsche Sportredaktionen eigentlich Fußballredaktionen sind. Und hart gesagt ist es natürlich auch so, selbst der BBC ist es passiert, die in einer Off-Matz dann LeBron James als Kobe dargestellt haben. Und also das dauert jetzt wirklich nicht lang, das gegenzuchecken. Und da frage ich mich langsam wirklich so, wenn du sowas machst, und klar, wenn du dich nicht auskennst, kann ja passieren, aber dann schau halt schnell nach.
Also, genau.
Wo hat Kobe Bryant gespielt? Es gab nur ein Team, für das er gespielt hat. Also so schwer ist es nicht.
Ja, wir haben auch mit, wir haben ja schon viel jetzt gehört in den letzten Stunden und im Grunde gestern natürlich, was die Karriere von Kobe Bryant angeht. 20 Jahre hat sie gedauert. Ich habe ein Radiointerview gestern gegeben.
Hast du?
Also okay. Einem rheinland-pfälzischen Sender, RPR. Und ja, da kommt man so ein bisschen ins Plaudern. Mhm. Und über diese 20 Jahre waren ja nicht nur, war ja nicht nur alles eitel Sonnenschein. Man soll jetzt natürlich über Tote nur Gutes, aber vielleicht können wir das, fasst das Greg Monroe auch ganz gut zusammen, als ich ihn gefragt habe, gerade wie er das sieht, wie sich Kobe über die letzten 20 Jahre entwickelt hat als Spieler und als Person, als Mensch, hat er Folgendes geantwortet.
Well, as a player, I just think you continue to get better. Continue to get better. You know, coming into the league, you know, he had, you know, all these thoughts about how his career would go, and most of them came to fruition. You know, he spoke about being a champion. You know, he spoke about being one of the best players in the league, and he worked at it. And, you know, I think it's over time he just continued to hone in on his skills, you know, just every day, every offseason, during the season, just finding ways to get better, to push his body, to push himself mentally. And I think that was, you know, a huge part of what he accomplished. And then as a person, obviously, it's, you know, when you're young, you're focused on continuing to make yourself better, continuing to be the best player you can be. And I think over time, obviously, once he's reached a certain age and understood, you know, who he was as a player, you know, he began to spread that knowledge to younger players, to his teammates, you know, even after he was playing the last couple of years. You know, yeah, he was a steady contact, I know for sure, with a few players. Consistently, you know, on a daily basis, you know, watching their games, studying their games, giving them tips and pointers. And so he kept a close relationship with players even, you know, after he was done playing. So just being, you know, just a light for the game and continuing to push the game forward, even though he's not in the uniform anymore.
Ja, zusammengefasst, je älter er wurde, umso mehr, dass sich auch um andere Menschen gekümmert, ja. Als nicht nur
den,
um sich.
Den Eindruck hatte ich auch, definitiv. Also ich war schon auch sehr beeindruckt, wie er sich vor allem direkt nach der Karriere gegeben hat, weil da, also er wurde ja kein TV-Analyst, der hat da sein Detail-Ding gemacht für ESPN, hat da den Oscar gewonnen für diesen Kurzfilm, aber gut, das ist well connected in Hollywood, nehme ich mal an. Also das, ja, egal, aber einfach wie reflektiert er da war und wie dieses Family-Image, das er dann hatte und das ich ihm auch komplett abgenommen habe dann, das hat natürlich gedauert, weil es gab natürlich diesen Vorfall 2003 in Colorado, das darf man auch nicht vergessen.
Es gab zahlreiche Affären.
Es gab wohl zahlreiche, ja. Also wenn man, es sind jetzt auch wieder Artikel aufgetaucht aus der Zeit oder auch nach seinem Rücktritt und natürlich darf man das auch nicht ausblenden, also
ja, das ist halt, ich meine, das ist ja relativ, ich will nicht sagen normal, aber wenn jemand stirbt, der so einen Erfolg hatte und der so eine Persönlichkeit ist, dann ist ja klar, dass erstmal man sich an das Schöne erinnert, was ja auch vernünftig ist, sag ich mal, und wofür er gestanden hat und wie viele Menschen er beeinflusst hat. Und ich meine, es ist im Grunde, ich habe das gestern auch in diesem Interview gesagt, wie bei Helmut Kohl auch, ne? Ich meine, als der gestorben ist, natürlich Kanzler der Einheit und Europäer und viele Jahre für die europäische Idee gestanden, dass da im Hintergrund da er viele Menschen rasiert hat, Schwarzgeldaffäre, was weiß ich alles, das erzählt, darüber erzählt man ja nicht
natürlich
im Rahmen des Andenkens 48 Stunden nach seinem Tod. Ne?
Also ja, ist wahrscheinlich auch nicht die erste Assoziation dann. Also bei Kobe ist es natürlich auch, wie du gesagt hast, der hat unfassbar viele Leute ja inspiriert und auch diese Generation eben, die ich vorher angesprochen habe, also die die sogar jüngeren Spieler, so jetzt wie Trae Young hat man ja gesehen, der mit der Nummer 8 gespielt hat und
das hat mich auch ein bisschen überrascht, also bei den jungen Spielern natürlich schon. Bei den
ganz jungen, ja.
Die haben ihn ja noch spielen sehen, als die haben,
ja, klar,
aufgewachsen. Klar. Was ich dann nicht ganz verstehe ist, dass so jetzt wie so ein Sascha Zverev, ein Tennisspieler Anfang 20, zitiert wird mit dem Satz, ich bin am Boden zerstört.
Ja gut, das, da kenne ich Zverev zu wenig.
Ich kenne jetzt auch nicht
Neymar so, hat ja den 24er Jubel dann angewendet. Mhm. Ich glaube einfach, dass wenn du selber Profi bist und du siehst halt diese Work Ethic, die Kobe da an den Tag gelegt hat, da können wir vielleicht gleich reinhören bei Elias Harris, der ja ein bisschen mit ihm zusammengespielt hat. Mhm. Das ist, glaube ich, schon extrem inspirierend. Also egal, ob du jetzt wirklich Profi bist oder auch nur als Freizeitspieler, einfach wenn du, und ich glaube, vielleicht kannst du es erst als Profi so richtig greifen, was der Typ gemacht hat, weil wenn du immer wieder diese Geschichten hörst, ja, lass uns da einfach kurz reinhören. Elias Harris wurde da auch befragt, kurz vor der Reise nach Athen sind sie gerade unterwegs, gell? Ja. Auch in Champions League.
Bobby ist sein erster Eindruck, für viele, die ihn nicht kennen, wirkt er, dass er eher so ein bisschen unnahbar ist und eher ein bisschen egomäßig, aber das ganze Gegenteil. Der hat die jungen Spieler integriert, hat ihnen Tipps gegeben, man konnte sich an seiner Arbeitsmoral entlanghangeln und einfach gucken, wie er es macht und es imitieren. Und es war eine riesen Bereicherung für mich als junger Spieler, direkt mit meinem Idol, Vorbild für viele, zu spielen und trainieren zu dürfen.
Ja, gibt es irgendwas, was du ganz explizit wirklich sagen kannst, das hast du von ihm mitgenommen?
Ich glaube, einfach seine Arbeitseinstellung. Das ist unglaublich. Das kommt mir manchmal vor, oder es kam mir damals vor, als wäre er wie eine Maschine. Ich war damals relativ früh immer schon im Kraftraum. Als Rookie dachte ich, okay, das ist sinnvoll, gehst um 8 Uhr, bist vor allen anderen schon mal da. Aber als ich um 8 Uhr in die Halle angekommen bin, war er schon völlig nass geschwitzt im Kraftraum oder auf dem Laufband und war schon um 6 oder 5 Uhr da, wie ich dann immer erfahren habe. Also von daher, die Arbeitsmoral und die Arbeitseinstellung von ihm ist unantastbar.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch was bleibt. Und einfach sehr, sehr viele Profis inspiriert hat.
Ja, vielleicht auch unseren einzigen Gesprächsgast heute, obwohl wir noch mit dem Thema Überraschungsanruf noch nicht durch sind, aber unseren offiziellen Gesprächsgast, denn den holen wir jetzt mal mit dazu und das ist Johannes Thiemann von Alba Berlin.
Hi, servus.
Servus. Ja, das, was wir alles besprechen wollten heute, hat sich so ein bisschen gewandelt, wie du dir vorstellen kannst, durch diese Geschichte rund um Kobe Bryant und diese Tragödie. Wir haben gerade auch schon Greg Monroe zu Wort kommen lassen, bei dem wir gerade beim Training waren, der ja ihn ja erlebt hat, oder Elias Harris haben wir schon gehört, der mit ihm gespielt hat. Ja. Bevor wir ein bisschen über deine Saison reden und über Alba Berlin, gib uns doch kurz deine Einschätzung, wie du mit Kobe Bryant groß geworden bist und wie er so für dich, welche Funktion er für dich hatte.
Ja, also erstmal ist es extrem tragisch und traurig, was da passiert ist. Und ich glaube, die ganze Basketballwelt ist am Trauern. Für mich war Kobe Bryant auch wenn er nicht direkt meine Position spielt, oder ich nicht seine Position spiele, war er schon ein großes Vorbild, gerade in so Sachen wie Einstellung, in Sachen wie er gearbeitet hat, konnte man sich da schon viel von ihm abschauen. Und ich glaube, er hat ja auch für jeden, der ein bisschen was mit Basketball zu tun hat, eine große Bedeutung gehabt. Ich glaub, jeder kleine Junge, der einen Fadeaway-Jumper nimmt, ruft da bei Kobe. Also von daher merkt man schon, dass er einen riesen Stellenwert
hat. Also hast du noch nie Kobe gerufen?
Natürlich habe ich das.
Jetzt erst recht.
Ja, jetzt erst recht, genau.
Ja, ihr habt beim Spiel gegen Crailsheim so etwas Ähnliches gemacht, oder um ehrlich zu sein, genau das Gleiche gemacht, wie in der NBA die San Antonio Spurs und die Toronto Raptors, nämlich die 24-Sekunden-Uhr runterlaufen lassen, ohne einen Angriff zu vollziehen, in Gedenken an die Nummer 24 von Kobe Bryant. Kannst du uns erklären, wie das absprachetechnisch läuft vorm Spiel? Kommt das vom Trainer, kommt das von den Spielern?
Das kam von uns als Spielern. Also wir wollten da einfach nochmal eben auch Anerkennung zeigen oder einfach im Moment der Trauer. Das hatten wir als Team oder beziehungsweise unter den Spielern dann besprochen.
Mhm. Ja, wir können auch mal ganz kurz reinhören, weil die Arena hat ja dann auch das entsprechend honoriert.
Trotz dieser schweren Situation reingehen ins Spiel und jetzt sehen wir eine ähnliche Situation wie gestern in der NBA beim Spiel der Spurs, dass Alba Berlin die erste Shotclock auslaufen lässt. Und wir alle noch einmal an diesen großen Denken an Kobe Bryant.
Wie war es denn danach zu spielen direkt?
Natürlich war am Anfang komisch, weil man schon natürlich dran denkt. Dann im Spiel blendet man sowas da, glaube ich, ganz gut aus.
Ja.
Und konzentriert sich dann aufs Spiel. Man hat es dann doch einigermaßen gut ausblenden können.
Ja, wir haben gerade noch darüber philosophiert, wie sich Kobe Bryant auch im Laufe seiner Karriere ein wenig verändert hat, ohne jetzt zu sehr die Seiten hervorzukramen, die vielleicht nicht so toll waren. Aber er hat natürlich auch einige Jahre ich sag mal so, recht egoistischen Basketball gespielt, oder er hat Shaq aus dem Team geekelt damals, 2003, 2004, eine Situation, die so heftig war, dass Phil Jackson später ein Buch drüber geschrieben hat. Sind das auch so Sachen, die man jetzt in dieser Trauergeschichte wegblenden sollte, oder muss man jetzt einfach in der Nachbetrachtung einer Karriere einfach auch alles aufs Tableau holen? Fremdgehen, egoistischer Basketball, aber eben auch die super Sachen, die er gemacht hat. Wie siehst du das?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich finde, man kann nicht alles ausblenden. Aber definitiv sollte man die Erfolge oder das, was er für den Basketball getan hat, schon deutlich höher gewichten. Ich glaube, das ist auch das, was in Erinnerung bleibt, oder auch das ist der Einfluss, den er auf die Basketballwelt genommen hat. Also natürlich gab es da auch unschöne Sachen. Aber generell hat er einfach trotzdem eine unglaubliche Karriere gehabt, war ein unglaublicher Spieler. Und wie gesagt, also seine Arbeitseinstellung und die Mamba-Mentality, die ist, glaube ich, die hat kein Zweiter.
Ja. Ja, von dieser Einstellung, da wird immer wieder berichtet, wie fleißig er gewesen sein muss und wie brav er trainiert hat, immer wieder aufs Neue. Kommen wir zu deiner Saison, JT. Das ist ja, also ich habe gestern mit Alex im Vorgespräch so ein bisschen rumphilosophiert, deine Saison, wo du bist und wo du warst in den letzten 8 Monaten ist Drama gewesen. Also wir nehmen die WM mit der Nationalmannschaft, wir nehmen die erste Euroleague-Saison mit Alba Berlin, einen rauf und runter. Dann deine Verletzung, diese schwere Gehirnerschütterung. Langweilig ist es nicht gewesen im letzten halben Jahr, das kann man wohl so sagen, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ist einiges passiert. Das ist jetzt Drama ist, würde ich jetzt nicht so sagen, das würde ich jetzt gar nicht so dramatisieren. Natürlich, also ich fange mal bei der WM an, das war natürlich keine schöne Situation. Wir haben uns da alle mehr erhofft. Ich glaube, da haben wir auch schon oft und genug drüber gesprochen. Und jetzt persönlich für mich, natürlich am Anfang ein bisschen Pech gehabt, direkt mit der ersten kleineren Verletzung, dann eigentlich wieder ganz gut reingefunden, und dann kam eben diese Gehirnerschütterung, die sich dann auch deutlich länger gezogen hat, als ich gedacht hatte. Ja, also von daher natürlich Höhen und Tiefen, definitiv, aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder auf dem Feld stehen kann, und ich finde auch immer besser wieder rein.
Ja, diese Sache mit der Gehirnerschütterung, ich bin da immer so sehr neugierig, muss ich sagen, weil ich weiß, dass es damit verbunden ist, dass man sehr, sehr viel Ruhe braucht, also wirklich nichts machen kann. Nicht lesen, nicht fernsehen, Internet oder wie auch immer, man liegt wahrscheinlich einfach nur. Und wie bist du da als Typ? Was machst, also worüber denkst du dann nach? Hast du irgendwas gemacht, um dich abzulenken oder so?
Es ist schwierig. Also ich würde auch sagen, in der Zeit war auch nicht so viel Denken angesagt, weil man generell einfach Kopfschmerzen hat und auch einfach ein bisschen langsamer denkt als sonst. Man merkt schon mal, dass man eben nicht ständig Fernsehen gucken kann oder das Lesen oder Instagram oder sonst solche Sachen. Das merkt man schon extrem, wie sich das auf den Kopf auswirkt. Ich habe zu der Zeit auch Instagram gelöscht, damit ich einfach nicht die ganze Zeit in die Versuchung habe, da drauf zu gucken oder einfach dadurch meine Situation ein bisschen verschlechter. Ich habe einfach versucht, mir selber Ruhe zu gönnen, viel spazieren gegangen, einfach so ein bisschen was gemacht, also gerade in der Anfangszeit und viel geschlafen.
Gut, dass alles wieder hergestellt ist und dass du wieder zurück bist im Spiel bei Alba Berlin. Ja, auch eine knifflige Saison, oder? Also einerseits Euroleague, Riesenerlebnis, gepaart mit einigen Niederlagen, jetzt aber stärker geworden, besser geworden.
Siege jetzt auch dabei.
Wahnsinnssiege dabei.
In Belgrad.
Ja, also wie hat die Mannschaft das alles so weggesteckt? Wie hat sie sich entwickelt? Also bekannt ist ja, dass die Teamchemie wohl sehr, sehr gut sein muss. Das hat sicherlich auch geholfen. Aber wie hat sich das über die letzten Monate bei euch entwickelt?
Definitiv. Also die Teamchemie ist schon, glaube ich, eine große Stärke von uns. Aber auch Coach Aito, der uns gerade in der Euroleague am Anfang eben nicht diesen massiven Druck gegeben hat, dass wir das eben jedes Spiel gewinnen müssen, sondern eben gerade gesagt hat, auch am Anfang, Am Anfang geht es darum zu lernen und hinten raus wollen wir immer ein besseres Team werden, dass wir dann hinten raus die Siege holen. Was ja jetzt auch so ein bisschen, also ist noch nicht hinten raus, aber ist ja schon die zweite Hälfte in der Euroleague-Saison. Mhm. Und man merkt jetzt auch einfach, viele Spieler sind jetzt wieder zurückgekommen. Das ist natürlich jetzt wieder ein echt blöder Verlust mit Tim.
Stimmt.
Aber generell, glaube ich, sind wir wieder gesünder, als es am Anfang der Saison der Fall war. Und das hat natürlich auch geholfen. Und generell einfach lernt man eben auch aus solchen Niederlagen. Auch Spiele, die man knapp verliert, hat man jetzt vielleicht den längeren Atem und einfach ein bisschen mehr Erfahrung, um die dann auch vielleicht zu gewinnen.
Ja. Wie hast du persönlich so diese Euroleague-Physis wahrgenommen? Also mal abgesehen von der genetischen Drung, wo dein Gegenspieler ja wirklich nicht nur gefoult hat, sondern am Rande der Körperverletzung agiert hat. Wie hast du so insgesamt die Physis wahrgenommen, diese aggressive Spielweise?
Es ist natürlich deutlich physischer als die Liga. Also die Liga, die BBL ist generell schon sehr physisch, aber einfach die Größe ist was ganz anderes in der Euroleague. Gerade auf den großen Positionen sind die Spieler größer und etwas massiger. Also von daher ist es schon ein anderes Spiel, an das wir uns auch ein bisschen anpassen müssen. Und ich glaube, das gelingt uns immer besser. Mhm. Aber ja, es ist definitiv von der Physis her laufen da schon ein paar andere Kaliber rum in der Jugend.
Ja. Ich habe gerade schon gesagt, also die letzten 6 Monate, da ist wahnsinnig viel passiert. Wenn du dich jetzt vergleichen würdest mit dem JT, ich sag mal, vor der WM, was hat das alles so mit dir gemacht? Also bist du auch ein anderer Spieler geworden? Hast du eine andere Mentalität? Bist du erwachsener geworden? Ich meine, das sind so viele Eindrücke, die du bekommen hast, durch die WM, durch die Euroleague, durch so eine Verletzung. Hast du irgendwas an einer Veränderung an dir gemerkt?
Jetzt nicht direkt. Also natürlich wächst man als Spieler immer. Also je länger man spielt, desto mehr Erfahrung kriegt man. Desto mehr hat man einfach schon mal gesehen. Jetzt natürlich mit der Euroleague auch nochmal ein ganz neuer Eindruck für mich. Habe ich ja davor noch nie gespielt. Mhm. Also denke ich schon, dass man als Spieler wächst und auch gerade aus Rückschlägen muss man eben stärker vorgehen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Also ich denke schon, dass ich auch ein bisschen, man könnte sagen, gereift bin.
Ja, die Mannschaft ja an sich auch, denke ich mal, durch die vielen Erfahrungen in der Euroleague, hat man so ein bisschen im Hinterkopf, dass es am Ende, zumindest in der BBL in jedem Fall, beim Kampf um die Meisterschaft wieder auf ein Duell mit dem FC Bayern hinauslaufen könnte, die einem ständig die Titel vor der Nase wegschnappen?
Ja, also man hat definitiv auf dem Schirm, dass München das Top-Team in der Liga ist, mit uns natürlich, aber das nicht unwahrscheinlich ist, dass man sich in der Saison nochmal um Titel streiten wird. Das hat man definitiv im Hinterkopf. Deswegen sind auch die Spiele auch in der Euroleague gegen München nochmal was Besonderes. Wo man einfach mal einen direkten Vergleich hat, wo steht man. Gerade auch im Saisonverlauf. Mhm. Weil man einfach sieht, okay, erstes Spiel haben wir das schlecht gemacht, im zweiten Spiel haben wir uns da ein bisschen verbessert, okay, die spielen jetzt so auf der Seite ein bisschen anders, einfach so ein bisschen nochmal so ein, ja, einfach so eine Standortbestimmung zwischen den beiden Teams, das hat man schon definitiv auf dem Schirm.
Also das Euroleague-Spiel bei euch in der Mercedes-Benz Arena, das war ja auch nochmal ein spezielles, kennst ja Maodo auch sehr gut und habt ihr dann ein super Spiel hingelegt, wie hast du es denn erlebt? Also denkt man sich da nicht auch, das gibt's ja nicht schon wieder, was macht der Lo da hinten raus?
Ja, also was Maodo da gemacht hat, war schon frech. Also wir haben es am Ende, glaube ich, auch nicht clever verteidigt. Aber das ist natürlich eine individuelle Klasse, die Maodo hat, die er da nochmal gezeigt hat. Und es tat sehr weh, aber es hat uns auch gezeigt, okay, wir sind da schon auf Augenhöhe und wir können da definitiv mitspielen.
Mhm, definitiv.
Jetzt kommt Fenerbahce. Am Donnerstag, ne?
Ja, auch Heimspiel, ja. Mhm. Ja.
in so ein 50% Heimspiel. Ne? Da werden wieder ein paar tausend Türken in der Halle sein und ordentlich Rabatz machen. Stört dich das sowas eigentlich? Oder ist das einfach nur...
Sowas ist immer... Also ich glaube, das sind die Spiele, für die jeder spielt.
Ja.
Volles Haus, gute Stimmung. Also dann macht das Spiel noch mal deutlich mehr Spaß und man kriegt noch mal diesen extra Motivationsschub.
Mhm.
Also ich freue mich auf jeden Fall.
Ja. Und übrigens, Derrick Williams ist aktuell in München gesichtet worden.
Ach.
Mhm. Beim Onkel Doktor vermute ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen.
Ja.
Also, vielleicht ist er ein bisschen angeschlagen. Kannst du dem Aito ja mal stecken?
Das sag ich Bescheid.
Das Scouting von
danke für die Info.
Ja, also gestern war er jedenfalls in München. Ich weiß nicht, ob er Donnerstag spielt, aber... Ja,
In Kürze auch ein anderes wichtiges Spiel in der Mercedes-Benz Arena, da mal.
Das Pokalfinale.
Da war was, ja.
Da
sehr,
war noch was.
Sehr spät an einem Sonntag, ungewöhnlich, weil eben ihr kriegt das Heimspiel, davor ein Eishockeyspiel auch noch in der Mercedes-Benz Arena zum ersten Mal, Doppel-Event. Gut, das wird euch jetzt nicht so betreffen, aber es ist tatsächlich auch ein Finale ohne die Bayern. Es ist ein Finale gegen Oldenburg und natürlich schon auch, also das vermute ich jetzt mal, einfach mal eine sehr gute Gelegenheit für euch, da dieses Ding zu holen.
Ja, also definitiv. Ist natürlich schön, dass Bonn uns da einen Gefallen getan hat und die Bayern rausgehauen hat. Das war schon gut für uns, würde ich sagen.
Stark von Joshi, ja.
Aber genau. Aber Oldenburg ist trotzdem auch ein Top-Team, das wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen.
Ja.
Die sind nicht ohne Grund im Finale. Haben letztes Jahr auch in den Playoffs gegen die gespielt. Auch wenn wir da relativ souverän gewonnen haben, waren die Spiele trotzdem knapp. Und sie sind ein sehr, sehr gutes Team. Haben sich, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal verstärkt. Also von daher dürfen wir da... Also es ist natürlich eine gute Chance, einen Titel zu gewinnen. Aber man darf jetzt auch nicht sagen, okay, den Titel haben wir schon gewonnen, weil Oldenburg ist wirklich ein sehr starkes Team. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir ein Heimspiel haben, gerade auch das Finale zu Hause haben. Das ist schon sehr wichtig für uns. Mhm.
Da gibt's ja Diskussionen so rund um diese Pokalgeschichte, ob man das vielleicht an einem neutralen Ort austragen sollte. Wie stehst du zu diesem Pokalmodus? Wie würdest du das machen?
Ich wäre auch dafür, dass man das an einem neutralen Ort, am besten in Berlin macht.
Wie bei den Fußballern, ja.
Genau.
Ja. Ja, aber das stimmt.
Das ist ja mein Vorschlag.
Ja, und auch, klar, du bist ein bisschen biased, aber ich finde es eigentlich auch nicht so schlecht. Also, naja, es ist schwierig zu vergleichen, weil er einfach viel zu stark ist in der Liga. Aber wenn man überlegt, welche Fans, wohin die gerne fahren würden, dann ist es natürlich Berlin auf 1. Also, weil es ja auch immer darum geht, kriegst du eine Halle voll. Und wenn du halt an einem neutralen Ort bist, der in dem Fall ja nicht so neutral ist, dürfte nicht eure eigene Halle sein. Mhm. Müsstet ihr zumindest in der Max-Schmeling-Halle spielen.
Ja, aber das bietet sich ja schon an in der Mercedes-Benz.
Ja. JT, du vor 3 oder 4 Jahren warst du mal hier im Podcast am Telefon. Ja. Ich erinnere mich noch recht gut. Und da hattest du noch diese Verbundenheit zu Bamberg im Herzen. Man hat es richtig rausgehört.
Das war noch zur Lubu-Zeit. Also ja, ich glaube, das war vor 2 Podcasts schon. Ja.
Vielleicht kehre ich doch mal zurück nach Bamberg und Bamberg. Und ich glaube, du hast auch eine persönliche Verbindung nach Bamberg.
Du wolltest ihm das reinsingen.
Ja, also, ich kann mich daran erinnern, dass du mich mal gefragt hast, dass ich auch gesagt habe, also natürlich ist es möglich. Ich habe natürlich da auch Verwandtschaft und viele Freunde. Von daher würde ich jetzt natürlich lügen, wenn ich sagen würde, nee, das ist keine Option für mich, oder war damals keine Option für mich. Aber das würde meine Entscheidung nicht maßgeblich verändern.
Also was sich da verändert hat, Bamberg war damals ein Euroleague-Team, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt seid ihr das Euroleague-Team. Es ist ja Wahnsinn, was sich da geändert hat.
Ja, und vor allen Dingen, Bamberg ist jetzt nur noch ein Champions-League-Team und aktuell nicht auf einem oder ganz knapp in einem Playoff-Platz in der BBL.
Crazy, ja.
Hat sich das, siehst du das jetzt mit einem weinenden Auge und denkst du dir, was machen die da mit diesem Verein? Oder denkst du dir, mein Gott, das ist halt eine Phase und das wird wieder besser und das würde deine Entscheidung, da wieder zu spielen, auch gar nicht beeinträchtigen?
Also erstmal ist es ja gar nicht so, dass ich da irgendwann mal wieder spiele.
Mhm.
Das hört sich jetzt gerade so an,
dass
ich da irgendwann ganz sicher spielen würde.
Also zu diesen Wechselszenarien kommen wir im Podcast immer erst ab April, Mai.
Okay.
Vorher nicht.
Gut. Nee, also ich finde es natürlich schade, dass es nicht mehr so. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass Bamberg nicht mehr so dominant ist, wie es die letzten Jahre der Fall war. Auf der anderen Seite ist es auch schade, dass es eben nicht mehr. Ja, es ist immer noch ein, Bamberg ist immer noch ein sehr gutes Team in der BBL, hat aber eben nicht mehr diese dominante Rolle. Und man kann jetzt schon sagen, dass ja München und Berlin eben die zwei dominanten Teams in der Liga sind. Es tut der Liga immer gut, wenn es viele gute Teams gibt. Von daher finde ich schon schade. Und ich habe ja auch den Standort wachsen sehen quasi und immer besser werden sehen. Mhm. Also von daher ist es schon schade. Aber
vielleicht wird sich ja auch wieder ändern. Aber wir haben das hier schon oft thematisiert im Podcast. Die
ja, aber es ist jetzt auch keine Situation, die mich jetzt gerade wirklich direkt betrifft.
Nee. Ja, so ein bisschen mit einem halben Auge guckt man ja vielleicht doch mal hin. Ne?
Wir halten fest, Bamberg muss besser auf ihre Big Man aufpassen. Ja. Du bist ja nicht der Einzige. Und auch manch Shooter. Also ja. Ist schon Wahnsinn, wenn du überlegst, welches Team sie haben könnten auch zu diesem Zeitpunkt. Aber egal, würde jetzt zu weit führen.
Genau. JT, dann wünschen wir dir alles Liebe, alles Gute für das nächste Spiel gegen Fenerbahce. Wie geht's dann eigentlich weiter am Wochenende in der BBL? Ich weiß es gar nicht genau, um ehrlich zu sein.
Das müsste Oldenburg sein, glaube ich.
Ja, klar. Ja, die Generalprobe. Kurzzeit live, Sonntag 18 Uhr. Ja, ja,
ach,
ja.
Da bin ich halt sogar, um Himmels Willen.
Um Himmels Willen.
Gut informiert.
Ja, ich bin erst in Göttingen. Ich habe immer erst Göttingen im Kopf, weil Samstag bin ich in Göttingen.
Oh, großer Roadtrip.
Und dann geht's aber nach Oldenburg. Genau, dann sehen wir uns ja am Sonntag. Da freue ich mich. Und dann hoffe ich auf ein gutes Spiel. Danke für deine Zeit.
Absolut.
Und liebe Grüße gerne nach Berlin. Wo ist deine Hut in Berlin? Welcher Stadtteil ist dir am nächsten?
In Mitte. Also ich wohne in Mitte und da.
Das ist auch deine Hood, da fühlst du dich auch wohl.
Die meiste Zeit in meinem Leben ab.
Alles klar. Dann Grüße in die Mitte und auf bald.
Gut, bis dann.
Danke.
Bis dann. Ciao. Dankeschön. Ja, ciao.
Sonntag ist Oldenburg gegen Berlin. Spielt, ja. Und ich habe das auch noch auf der Matte, dass ich das machen muss, dieses Spiel. Ja gut, alles klar. Dann haben wir ein bisschen reingehört bei Johannes Thiemann.
Ja.
Und also. Ja, man merkt, dass er auch ein bisschen bedrückt ist. So, dann haben wir noch eine Stimme von Greg Monroe, den hatten wir noch nicht gehört.
Stimmt.
Da ging es darum, Greg Monroe hat ja NBA gespielt, logischerweise, wir wissen, 650 Spiele.
Ja.
Und er hat auch gegen Kobe Bryant logischerweise gespielt. Und die Frage, die man ihm natürlich stellen muss, was ist seine Erinnerung an Spiele gegen Kobe Bryant? Und er hat im Wesentlichen nur über ein Spiel gesprochen, nämlich das allererste, was er gegen Kobe gespielt hat.
I just remember, man, when I first got drafted to the NBA, the first time we played the Lakers at home in Detroit. I just remember this, you know, just watching him, kind of in awe, you know. In that game specifically, he had about 35 points, and he didn't play one second in the fourth quarter. And it was just like, you know, watching him was just, it was just pure skill, you know, somebody that just, you know, obviously mentally was just so much more advanced than most people on the court. And, you know, it showed in his game, you know, he got to every spot he wanted to get to, you know, no wasted movement. I mean, it's just a testament to his hard work and, you know, everything that you hear about him is true.
Ja, also er hat einfach einen unfassbaren Impact auf die Liga gehabt. Und was ich auch spannend finde in seiner Entwicklung, dass er galt ja ursprünglich so, und davon war er auch besessen, so dieses Next-Jordan-Ding. Die ersten Jahre so ein bisschen und dann bis hin zur raushängenden Zunge bei den Drives und wirklich ganz, ganz ähnliche Bewegungsabläufe. Das war ja schon faszinierend, bis er dann eben plötzlich die Black Mamba war und, glaube ich, für sich halt definiert hat, ja, okay, ich bin nicht der Next Jordan, ich bin halt der First Kobe. Und dann war es auch irgendwie alles nachvollziehbarer, finde ich. Also auch, er war zugänglicher. Mhm. Und das, was du vorher gesagt hast, so sein Stil, Basketball zu spielen, er kam natürlich auch aus dieser harten ISO-Ära, wo, ja, also er hatte auch teilweise so schlechte Teams, dass er einfach so viel besser war als alle, dass die beste Offense immer war, gib Kobe den Ball. Was natürlich unter Phil Jackson dann auch nicht ging. Und die hatten ja auch, wie du gesagt hast, hatten ihre Probleme und Differenzen. Aber haben es dann halt auch nochmal zweimal hinbekommen mit Pau Gasol, da diese 0-9er und 10er und der Titel 2010 vor allem in Spiel 7, du erinnerst dich, gegen Boston, Kobe 6 von 24 in dem Spiel. Mhm. Und da hat irgendwann, glaube ich, Phil Jackson im dritten Viertel in der Timeout gesagt, you gotta pass the ball, so, weil die haben ihn gedoppelt und er hat trotzdem versucht, gegen 3-4 Leute zu ziehen und er hat dann einfach nur den Ball gepasst und ja, so haben sie dann den Titel gewonnen, also.
Jetzt es gibt eine Petition von Fans, die schon 1,5 Millionen Mal angeblich unterschrieben wurde oder online gezeichnet wurde, wie man das heutzutage macht, dass das NBA-Logo nun aus dem Konterfei von Kobe Bryant bestehen soll. Wie siehst du das?
Ich habe die Vorschläge schon gesehen, die fand ich jetzt alle visuell nicht so ansprechend. Prinzipiell, Jerry West ist halt jetzt schon, ist halt the Logo. Es ist schon sehr markant. Prinzipiell.
Oder ist es jetzt einfach ein drüber in der ersten Reaktion?
Ich würde jetzt einfach mal abwarten wollen. Man muss sowas auch immer, diese Emotionalität, die jetzt noch involviert ist, wenn du so nah dran bist an solchen Ereignissen, das beeinflusst dich einfach in deiner Entscheidungsfindung. Ich glaube, man muss da eher jetzt einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen und auch diese Wunden heilen lassen, die, es ist ja schon krass, also wenn man das bei sich selber so intensiv erlebt und ich bin bei weitem jetzt kein Kobe-Fanboy gewesen, aber natürlich, wie wir jetzt gesagt haben, er hat dich halt so lange begleitet und dann kann man sich ja nur vorstellen, wie das ist bei Leuten, die Mega-Fans waren oder die ihn wirklich kannten, geschweige denn von seiner Familie. Also das muss ja das Allerschlimmste sein. Und auch die Familien von, die da noch, von den Leuten, die noch an Bord waren, so viele Kinder involviert. Also, das ist so schlimm. Deswegen jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen lassen und da jetzt keine schnellen Reaktionen treffen. Also sie haben jetzt Lakers Clippers haben sie verschoben, das finde ich gut.
Das finde ich nicht gut, weil ich habe auf den Spielplan geschaut und dachte mir, oh, das ist ja super. Dann spielen die Clippers gegen die Lakers.
Ja.
Das heißt, da freut sich die ARD, dass die Clippers spielen. Und zum anderen.
Auf jeden Fall doch, eines von Kobes Teams dabei.
Ist das doch eine ideale Geschichte, um im Vorfeld da so 20 Minuten so ein bisschen.
Ja, es ist noch zu früh. Ja, also du hast ja gesehen, wie Doc Rivers, da ist er fast zusammengebrochen. Mhm. Pre-Game war das, glaube ich. Und auch wie es den Spielern ging. Und da ist es, glaube ich, alles noch zu frisch. Also im Staples Center. Ich weiß nicht.
Ich dachte, das ist eigentlich ideal bei Clippers gegen Lakers.
Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht wird es auch deswegen verschoben. Hm. Weil sie einfach mehr Zeit brauchen oder die Liga mehr Zeit braucht, die Teams mehr brauchen. Und einfach, um das angemessen zu machen. Weil ich glaube einfach, da muss ein, ja, das braucht einen gewissen Heilungsprozess, der natürlich nie ganz abgeschlossen sein kann, glaube ich, innerhalb dieser Saison, wenn du in L.A. spielst, das L.A. Derby, aber also das finde ich gut. Ich glaube, es ist, alle anderen Spiele sind, glaube ich, kein Problem, aber das ist halt so emotional aufgeladen, das finde ich schon okay. Ja,
du willst heute einen kürzeren Podcast machen, das sehe ich dir an. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ja auch unseren Gesprächspartner schon abgefrühstückt. Den Überraschungsanruf, den sparen wir uns auch, denn ich glaube, wenn wir da jetzt noch über Kobe reden und da vielleicht jemanden in einer Situation erwischen, wo er gar nicht reden will, das machen wir lieber nicht.
Das machen wir lieber nicht. Ab nächster Woche dann auch wieder alle möglichen bunten Themen, alles, was letzte Woche passiert ist. Und es ist sehr viel passiert. Ich sage nur Thema Musik. Danke dafür für alle Zuschriften.
Da gibt
und
eine, auch, ja, heftige Diskussion. Ne?
Ja. Also für unsere Verhältnisse tatsächlich heftig. Paar Themen, die da noch rumliegen. Aber das war jetzt alles irgendwie auch keinen Kopf gehabt dafür. Das machen wir nächste Woche.
Nächste Woche bist du noch da, oder?
Nächste Woche bin ich noch da,
Darf ich was verraten, was mit dir passiert?
Klar.
Der Xandi macht eine Riesengeschichte mit den Eisbären Berlin.
Ja.
Willst du kurz sagen, warum du dann 2 Wochen weg bist?
Vielleicht sogar 3. Ja.
3 Wochen?
Ja. Also ich bin höchstwahrscheinlich 3 Wochen beim Team.
Wow.
Ja.
3 Wochen jeden Tag
bei den Eisbären. Ich mache die Eishockey-Trainer-Lizenz.
Mit Kamerateam logischerweise. Und daraus werden Dinge entstehen, die wir schon vom Basketball kennen, nämlich Road to China. Und
ich habe auch schon eine Eishockey-Doku gemacht.
Ja, aber das war vor meiner Zeit.
Nein,
nee?
Das war letztes Jahr.
Letztes Jahr?
Ja, ich habe sie dir auch mehrfach geschickt, glaube ich. Ja.
Ah, du das
diese,
Ding?
Diese Derby-Geschichte.
Ja. Ach so, ja gut, die kenne ich. Ja. Ich dachte jetzt, du meinst jetzt vor,
also, na, aber
vor
nicht,
Dubai.
Ja, nicht so embedded. Also ja, mal schauen, wie das wird. Ich freue mich. Okay. Cool. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann.
Da müssen wir noch eine Lösung finden für unseren Podcast. Das wird spannend. Ich habe keine Idee bis jetzt, aber gut. Xandi wird sich Gedanken gemacht haben.
Nächste Woche
bist du aber noch da.
Genau, und wir entscheiden sowas ja wie immer gemeinsam und basisdemokratisch, wie du es kennst und magst.
Genau, und wir werden am kommenden Dienstag vielleicht dann auch etwas später veröffentlichen als sonst.
Ist das so?
Vielleicht.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, woran es liegt, ja, aber vielleicht. Ja, kein Problem. So, Körner, komm, abschließend noch statt Körner 3, Körner 1, dein Top-Kobe-Moment.
Ad hoc. Ja, das war Finale 2001. Ich war vor Ort bei Lakers gegen Philly.
Siehst du, du hast den vor Ort kommentiert?
Mhm.
Krass.
Und stark. Du hast ja als Redakteur oder als Kommentator natürlich immer den Wunsch, bitte, bitte 7 Spiele. Ne? Also ja, das ist ja, einfach, du fliegst dahin, das ist ein riesen Bohai.
L.A., Philly, zwei LA, coole Städte. Philly, so.
Erstes Spiel, Philly gewinnt nach Verlängerung.
Ja, der berühmte Allen Iverson Drübersteiger über Tyronn Lue, den späteren Coach von LeBron.
Und ich natürlich Double Fist Pump aus der Halle raus und dachte mir, das geht auf jeden Fall über 7.
Ja.
Gut, dann hat Kobe kurz den Motor eingestellt. Ich glaube, er hat 30 Punkte im Schnitt gemacht, dann in der Serie sowieso, glaube ich. Und hat dann alle 4 Spiele hintereinander gewonnen.
Genau, man darf auch nicht vergessen, dass das die einzige Niederlage der Lakers in diesen Playoffs war. Also die haben ja durchgesweept bis zu Spiel 1 und jeder dachte, okay, das geht jetzt so weiter, weil Shaq und Kobe, das war ja wirklich Peak Shaq. Also die hätten auch gefühlt 10 Titel gewinnen können.
Das war also, wenn ich das so vom Gefühl her, sicherlich, ich habe ihn dann nochmal beim All-Star-Team 2-2 oder was haben wir noch kommentiert. Aber im Finale war das einzige Mal, dass ich ihn kommentiert habe. Und das war natürlich eine super Serie, von der ich einfach nur gehofft hatte, dass sie nochmal nach L.A. zurückgeht, was nicht passiert ist. Aber gut, dafür war es eben auch in Philly schön.
Ja.
Ja, das war mein Kobe-Moment.
Meiner ist
2-1 war es, ja.
Ja, meiner hat nichts mit NBA zu tun, also schon, aber nicht direkt, weil Olympiafinale 2008 in Peking, Spanien, USA. Spanien gecoacht von?
Aito.
Korrekt. Und USA wirklich mit diesem unfassbaren Team. LeBron, Kobe, Dwayne Wade, ich glaube Durant war auch schon dabei. Und diese Spanier auch im besten Alter, alle dabei und haben sich einfach nicht abschütteln lassen. Das war so ein geiles Spiel. Also ich glaube meiner Meinung nach mit eines der besten Basketballspiele, also international sowieso, wenn nicht überhaupt. Und irgendwann hat halt Kobe dann übernommen und hat halt wirklich den jungen LeBrons und der damals wirklich noch grün hinter den Ohren waren, so gezeigt, so hey, I got this und hat ihnen da die Goldmedaille heimgespielt. Das war schon sehr beeindruckend auch. Und das war Basketball wirklich auf höchstem Level. Ich glaube, das Spiel gibt es sogar auf YouTube. Ich kann das nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen, weil das ist auch, ja, Peak Kobe.
Ja, 2008. Dann ist er 2009 nochmal Meister geworden, ne? Und 2010, oder? Das habe ich nachgeschaut nochmal, um da nichts Falsches zu sagen.
2009, 2010 war er Meister, ja. Und 0-0, 0-1, 0-2.
Genau.
Ja.
Ja, dann war das für heute mit der kurzen Ausgabe. Ein paar frische Eindrücke von Greg Monroe und Elias Harris, einer hat mit ihm gespielt, einer gegen. Und Johannes Thiemann war unser Gast. In der kommenden Woche, auch da spielt Alba im Übrigen an diesem Dienstag in Mailand. Das heißt, wir können ein bisschen vergleichen, denn die Bayern spielen diese Woche gegen Mailand. Das dürfen wir auch nicht vergessen, in der Euroleague. Und am Wochenende ist natürlich auch wieder Easy Credit BBL. Du hast recht, ich mache eine Rundfahrt. Ich fahre nach Göttingen und Oldenburg.
Ja, stark. Da bin ich schon gespannt auf die Reiseberichte.
Alle mit dem Zug.
Alle mit dem Zug?
Alle mit dem Zug.
Ja, innerdeutsch. Mit Womo?
Nein, das Womo bleibt zu Hause. Und innerdeutsch gibt es ja auch keinen Flugverkehr mehr.
Nein?
Bei mir.
Nee. Ja, okay.
Vorbei.
Ja. Gut.
Dann würde ich sagen, Paris, Athen auch wiedersehen. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag.
Orton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.